Herzlich willkommen zum zweiten Teil von der Systemprogrammierungsvorlesung. Ich nehme an, die meisten von Ihnen kennen mich noch.
Noch? Aber das Mikrofon, mag das jetzt mit mir? Doch.
Oder gibt es jemanden, der mich noch nicht gesehen hat? Okay, dann brauche ich mich nicht vorstellen. Gut. Wolfgang Schröder-Preikschat hat in diesem Semester ja Freisemester, und Freisemester haben Professoren ja so alle fünf Jahre, wo sie sich dann primär mit Forschung oder Bücherschreiben und solchen Sachen beschäftigen können. Und aus dem Grund wird die Systemprogrammierung 2 jetzt in dem Semester komplett ich halten. Nachdem wir die Vorlesung ja weitgehend miteinander gebaut haben, denke ich, sollte das auch ganz gut funktionieren. Die Idee ist, dass ich jetzt heute einfach nochmal so eine Zwischenbilanz von den Themen bringe, die wir im ersten Teil der Vorlesung besprochen haben. Das ist also einfach mal so ein ganz schneller Durchlauf über die wesentlichen Kapitel, die wir da angesprochen haben. Und aber bevor ich damit anfange, vielleicht noch ein paar organisatorische Geschichten. Wie wir ja in Teil 1 erzählt haben. Also irgendwie macht mir das keinen guten Eindruck hier. Aber eine andere Batterie ist auch nicht da. Naja, mal schauen. Na, aber irgendwie fällt der aus zwischendrin, oder? Bilde ich mir das bloß ein, ja? Fällt aus. Bitte?
War davor schon. Das ist ja vor dem Vorlesen
hier. Das ist irgendwie... Ja, es könnte natürlich auch die Stromversorgung einfach sein. Moment mal kurz, ich schaue mir das mal an. Jetzt natürlich mit diesen zwei Mikrofonen, die ich hier irgendwie dran habe, ganz einfach. Nee, also der Akku ist voll. Jens, du könntest da mal die Betriebstechnik anrufen, die 27777. Und denen das mal sagen, weil sonst ändert sich das ja auch nicht. Okay, also, ich war bei organisatorischen Dingen, ja. Thema Mini-Klausur. Wir hatten ja im Teil 1 angesprochen, dass es so in der Mitte der Veranstaltung, also zu Beginn des Teils 2, dass wir so eine kleine Klausur schreiben werden, die vom Aufbau her analog ist zu dem, wie die am Ende die reguläre Klausur aussehen wird. Also ein kleiner Teil Multiple-Choice-Aufgaben, dann eine kleine Programmieraufgabe, in dem Fall natürlich kein komplettes Programm, sondern typischerweise irgendwie eine Funktion, die irgendwas Spezielles macht. Und dann als dritten Teil irgendeine Textaufgabe noch, die, wo man halt zu irgendeinem Thema irgendwas beantworten soll. Und als Termin dafür haben wir uns ausgedacht, nächste Woche Donnerstag. Das ist ja momentan relativ kompliziert. Es sind doch relativ viele Teilnehmer jetzt dafür, einen Hörsaal zu bekommen. Also nächsten Donnerstag um 18.00 Uhr im H11 werden wir das Ding schreiben. Dauert 30 Minuten. Und wer mitschreiben will, kann mitschreiben. Es kostet nichts. Es gibt maximal darauf, also wir werden sie mit, nachdem sie 30 Minuten dauert, wird es 30 Punkte drauf geben. Und diese 30 Punkte halbieren wir dann, und sie gehen also dann mit maximal 15 Punkten in die ganz normale Übungspunktebilanz ein. Ja, das ist also so die Idee davon. Es ist also letztendlich von der Gewichtung her etwa das gleiche wie eine größere Übungsaufgabe. Ja? Und geht damit natürlich dann auch in die Bonuspunkteregelung oder Bonusnotenregelung, muss man jetzt ja sagen, dann bei der Endklausur ein. Vielleicht dazu zu diesem Thema Bonuspunkte, Bonusnotenregelung noch ein paar Worte. Da hat sich ja jetzt ein bisschen was geändert oder wird sich was ändern. Jetzt weiß ich gar nicht, bei der SysProc werden wir das nächste Mal auch getrennt bewerten, ne? Ja, ne? Und das haben wir das letzte Mal noch nicht ganz gemacht, also insofern ist es dann in diesem Semester tatsächlich eine neue Vorgehensweise. Das Problem, das wir haben mit unseren Aufgaben, ist dadurch, dass wir einen Multiple-Choice-Anteil haben, und für die Multiple-Choice-Anteile jetzt seit der letzten Prüfungsordnungsänderung in der Prüfungsordnung der Technischen Fakultät eine feste verpflichtend vorgegebene Bewertungsregelung steht, kann ich nicht im Endeffekt die ganze Klausur quasi nach dem bisherigen Bewertungsschema weiterhin bewerten. Ja, wir haben eine Teilaufgabe, für die steht in der Prüfungsordnung, wie im Endeffekt die Umrechnung der Punkte in die Note passiert. Und ich habe eine andere Teilaufgaben, da kann ich das selber festlegen. Jetzt könnte man natürlich sagen, und so haben wir es das letzte Mal bei der Systemprogrammierung auch gemacht, naja, dann bewerten wir halt die gesamte Klausur nach der von der Technischen Fakultät festgelegten Regelung. Das hat das letzte Mal bei der Systemprogrammierung auch einigermaßen gut hingehauen, hatte zur Folge, dass ein paar bessere Noten rauskamen, weil normalerweise wäre die Grenze für die 1,0 bei 109,5 Punkten gewesen von 120. Und nach der Regelung für Multiple-Choice-Aufgaben musste sie bei 105 Punkten liegen. Gut, der Unterschied war jetzt nicht so gravierend. Also da haben wir gesagt, mein Gott, bevor wir jetzt dann großen Aufstand machen, machen wir das einfach so. Es kann aber durchaus sein, dass ich mal an der Skala für den Rest der Klausur ein bisschen hin und her schieben muss, weil sie halt einfach irgendwo, habe ich eine zu schwere Aufgabe drin oder sowas, dann würde ich ein bisschen hin oder her gehen. Und mit dem Multiple Choice Teil darf ich das einfach nicht. Ja? Und deswegen ist normalerweise die Regelung so, dass man also den Multiple Choice Teil getrennt bewertet und den anderen Teil getrennt bewertet und das Ganze dann zusammenrechnet. Ja? Und nachdem der Multiple-Choice-Teil ein Viertel der Klausur ausmacht, würde der dann mit 25% reingehen und der Rest mit 75%. Das stört. Ja. Das Problem. Okay. Ja. Okay. Müsste bloß ein bisschen ruhig sein. Das Problem ist, ich habe ja für die Filmaufzeichnung jetzt noch das Mikrofon dran. Wenn ich jetzt sehr laut rede, gut, ich weiß nicht, wie gut das dann reduzierbar ist. Es kommt ein Mikro, danke. Okay, also da habe ich einfach ein Problem jetzt mit der Bewertung von der Klausur, und wenn wir das also nicht getrennt bewerten, und deswegen werden wir es also ab diesem Mal getrennt bewerten. Es gibt dann also eine Note auf den Multiple-Choice-Teil, es gibt eine Note auf den restlichen Teil und wir rechnen die zusammen. Mit dem Effekt allerdings dann auch, dass es Zehntelnoten gibt und nicht nur diese Drittelnotenstufen. Auch das ist festgelegt. So, gut. Das hat zur Folge natürlich auch noch, dass diese Bonuspunkte-Regelung nicht mehr so funktioniert wie früher. Früher haben wir gesagt, es gibt maximal 10% Bonuspunkte auf die Klausurpunkte, aber nachdem es jetzt diese Bepunktung nur noch auf 3/4 der Klausur gibt, funktioniert das nicht mehr so einfach. Hallo? Haben Sie was Besseres?
Ich hoffe, dass das geht.
Also es fällt immer wieder sporadisch aus.
Müssen wir schauen. Dafür haben wir Ersatz.
Okay, danke. Na, das ist doch Service. So, mal schauen. Wo war ich jetzt? Bei den Bonuspunkten. Ja, also mit Bonuspunkten funktioniert nicht mehr. Deswegen ist da jetzt die Idee, dass wir Bonusnoten vergeben, das heißt also, wir rechnen jetzt auf der Basis von den Übungspunkten eine Bonusnote aus, das ist maximal 0,7 und die ziehen wir dann numerisch gesehen einfach von der Endnote ab. Ja, also man kann von der 1,7 dann im Idealfall noch auf eine 1,0 kommen. Ja. Im Prinzip kann man also von 0,1 bis 0,7 Bonusnote auf Basis der Übungspunkte bekommen. Ja. So, Und die Übungspunkte nehmen wir die Systemprogrammierungs 1 Übungspunkte plus die Systemprogrammierungs 2 Übungspunkte zusammen. Und ja. Vielleicht dann kommt immer noch die Frage, was ist, wenn man die Klausur dann nicht mitschreibt oder nicht besteht. Dann ist die Regelung so, dass die Systemprogrammierungs 2 Übungspunkte und die Miniklausurpunkte verfallen. Die müsste man dann also im nächsten Semester neu machen. Die Systemprogrammierungs 1 Übungspunkte bleiben erhalten. Ja, nachdem Systemprogrammierung 2 ja sowieso dermaßen auf der SP1 aufbaut, macht es auch gar keinen Sinn, die SP1 nochmal zu machen. Ja, also mit der SP2, zumindest was den Übungsbetrieb angeht, deckt man den SP1-Übungsbetrieb sowieso locker ab. Ja. Also SP1 ist ja im Prinzip nur zum Warmwerden. Ne? Gut, so ist also da so die Grundidee ist. Die Frage, gibt es da Fragen dazu? Okay, gut. Ja, vielleicht bloß noch so kurz eine Geschichte, was eben passieren kann, wenn man mit dieser festen Notenskala, wie es in der Prüfungsordnung steht, auf eine normale Klausur geht. Wir haben die systemnahe Programmierung in C oder die Grundlagen der systemnahen Programmierung in C für die Elektrotechniker. Und da hatte ich dann im Sommer auch gedacht, naja, dann nimmst du mal die andere Skala. Wir hatten 100 irgendwas 60 Teilnehmer und 64 1-0er danach. Und das ist dann irgendwo so der Punkt, wo man sagt, also scheiße, das geht nun doch nicht. Ne? Also irgendwo, das ist dann, da ist dann die Skala einfach im Eimer. Ja? Gut, da haben wir es dann natürlich auch getrennt bewertet, dann waren es ein paar weniger. Also die ist trotzdem noch gut ausgefallen, aber gut. Ja, dann wollte ich jetzt also heute einfach mal eine kurze Zwischenbilanz geben. Braucht man unter Umständen, ja gut, je nachdem wie lange ich drüber rede, vielleicht gar nicht mal die ganze Zeit. Und nächste Woche fangen wir dann mit dem ersten so richtig neuen Kapitel an. Gut, wir hatten in der Systemprogrammierung 1 gutes Konzept erläutert, wir hatten über C gesprochen, ein bisschen was über Unix erzählt, also gerade wie C-Programme unter Unix ablaufen. Und dann im Wesentlichen diese Themen Organisation von Rechnern, Betriebssystemkonzepte und Betriebsarten besprochen. Das wesentliche Ziel von der Veranstaltung vielleicht einfach nochmal, wir wollen einfach, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie spielt eben Software und Hardware, wie spielt Anwendung mit Betriebssystem oder auch, was vielleicht eher ein Randthema ist, Treiber, also diese speziellen Softwarekomponenten im Betriebssystem, die die Interaktion mit den Geräten machen, wie spielen diese Sachen zusammen. Brauchst du noch was? Oh ja, danke. Danke, das ist ein gutes Thema. Übungsanmeldung, ja, habe ich völlig vergessen. Steht auch hier. Läuft ab heute 12 Uhr. Also wir machen im Waffel, kennen Sie ja bereits, schalten wir frei, heute um 12 Uhr. Und ja, dann müssen wir mal sehen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Wir haben 16 Übungsgruppen, glaube ich, momentan im Angebot mit 16 Teilnehmern pro Gruppe, glaube ich, oder? 14 im Moment. Okay, das heißt, was passieren kann, ist, dass die Übungsgruppen, also bei der Systemprogrammierung 1, das ist uns diesmal völlig überraschend passiert, die waren also innerhalb von einer Viertelstunde alle voll, obwohl wir eigentlich, zumindest so wie wir es gedacht haben, genug Plätze vorgesehen hatten, haben dann nochmal eine Gruppe nachgelegt und nochmal eine und dann noch, haben wir es auch noch größer gemacht. Das heißt also, es kann durchaus sein, wenn die Gruppen voll werden, dass wir dann nochmal nachsteuern, entweder mehr Leute zulassen für die Gruppen oder auch vielleicht auch noch Übungsgruppentermine dazunehmen. Das heißt also, gerade wenn Sie vielleicht nicht Ihren Wunschtermin oder Wunschtag bekommen haben, gucken Sie da so danach doch vielleicht eventuell immer wieder mal noch rein. Denn in dem Augenblick, wo zusätzliche Gruppen kommen, verteilt sich eventuell ja auch nochmal was um. Ja, Sie können ja dann auch nochmal eine Gruppe wechseln, also aus einer Gruppe in eine andere rübergehen mit dem Waffel. Und ja, dann ist dann so ein bisschen Dynamik im Spiel. Ja. Wir versuchen natürlich einerseits, dass wir die Termine einigermaßen gleichmäßig auslasten, haben natürlich auch gewisse Einschränkungen bezüglich der Termine, die sind nicht alle optimal, die gefallen uns auch nicht alle besonders gut, ist aber natürlich aufgrund der Raumsituation auch gegeben und natürlich brauchen wir zu den jeweiligen Terminen auch noch Übungsleiter. Und ja, und in diesem ganzen Konglomerat versuchen wir halt möglichst gutes Angebot hinzubasteln. Ja. Gut, habe ich noch was vergessen? Nö. Nee. Okay, gut. So, also, zurück zu den Zielen. Also der Sinn von der Veranstaltung ist einfach, dass man ein besseres Gefühl dafür bekommt, was tut sich eigentlich in der Hardware, während Software abläuft? Wie beeinflussen Abläufe in der Hardware die Software und eben umgekehrt? Und natürlich auch die Interaktion zwischen Anwendung und Betriebssystem steht hier natürlich auch vor allem dann im Mittelpunkt. Wie kann eben eine Anwendung auf das Betriebssystem Einfluss nehmen, die Dienste des Betriebssystems in Anspruch nehmen und umgekehrt natürlich auch, wie beeinflussen irgendwelche Abläufe im Betriebssystem dann auch die Anwendung. Ja? Also typisches Beispiel, wenn das Betriebssystem eben nicht genug Speicher hat und Sachen auslagert, dann haben wir ja beim Zugriff auf die Platte deutlich längere Zugriffszeiten. Ja? Man muss ja schon sehen, Plattenzugriffszeiten reden wir über Millisekunden, beim normalen Takt eines Prozessors reden wir über Nanosekunden. Das heißt, da ist irgendwie so mal ein Faktor Million dazwischen. Und ein Faktor Million in der Ablaufgeschwindigkeit ist ja nun, das merkt man eventuell, ja. Und wenn das an blöden Stellen auftritt, dann kann das natürlich ganz fatale Auswirkungen haben. Und damit man sowas versteht, ist natürlich ganz gut, wenn man einfach auch weiß, was macht denn ein Betriebssystem überhaupt, obwohl ja häufig viele Funktionen des Betriebssystems ziemlich transparent für die Anwendung sind. Ja. Gut, und dann war die Idee eben, dass man vor allem eben auch im Rahmen der Übungen eben diese Systemprogrammierung anhand der Programmiersprache C einfach selbst mal praktiziert, indem so kleinere Dienstprogramme geschrieben werden. Das haben wir ja schon angefangen und wir werden das im Rahmen von dieser Veranstaltung eben weiterführen, ein bisschen komplexere Sachen noch machen. Also was wir bisher in Shell hatten, werden wir ergänzen und solche Sachen wie Signalverarbeitung. Wir werden mehr mit Threads noch arbeiten und die verschiedenen Koordinierungsmechanismen von Threads uns anschauen und dann halt einfach auch ein paar sinnvolle Sachen damit bauen, also das weiß ich, einen kleinen Webserver und solche Sachen. Gut, und im großen Verfahren, das Große sind letztlich, die großen Elemente der Systemprogrammierung sind natürlich die Betriebssysteme selbst und da will ich einfach noch ein bisschen was drüber erzählen, was eben so ein Betriebssystem macht, welche Algorithmen da dahinter stecken, wie man, mit welchen Strategien man welche Dinge dann eben da drin bearbeiten kann. So, wir haben die Einführung in die Programmiersprache gemacht. Gut, das ist jetzt so eine typische Wash-Folie. All diese Sachen hat man kennengelernt. Die Frage, was macht dieses C-Programm, ist natürlich nicht so sinnvoll zu stellen, wenn wir vorher das Skript ausgeteilt haben. Es ist ein Beispiel für ein C-Programm, das eigentlich nichts Vernünftiges tut, außer dass es sich selbst ausgibt. Wir haben uns über C-Programme, glaube ich, brauche ich nicht weiter zu sprechen, sonst Sie haben inzwischen genügend geschrieben und Sie werden noch viele schreiben. Also das sollte inzwischen einigermaßen geläufig sein. In Bezug auf die Mini-Klausur, sind die wesentlichen Dinge, die man sich vielleicht auch nochmal in Erinnerung holen sollte, jetzt nicht nur in Bezug auf die Mini-Klausur, sondern natürlich vor allem auch in Bezug auf die nächsten Übungsaufgaben, ist es ganz gut, das mal wieder im Hinterkopf zu haben, sind natürlich solche Dinge wie Dateisystemschnittstelle, diese Crawl-Aufgabe, dass man also einfach weiß, wie kann ich ein Directory auslesen, wie komme ich an die Attribute von Dateien ran. Und an der Stelle ja auch diese typischen Elemente der Programmiersprache C, also man arbeitet mit Strukturen, man arbeitet mit Zeigern auf Strukturen, man hat die Situation, wenn Sie sich dunkel erinnern, bei der Reader-Funktion bekommt man Zeiger auf eine Struktur zurück, die die Directory-Funktion selber angelegt haben. Bei der Stat-Funktion muss man selber die Struktur anlegen und den Zeiger der Stat-Funktion übergeben, damit die Stat-Funktion die Struktur ausfüllt. Ja, also so dieser unterschiedliche Umgang auch. Wer muss letztendlich die Struktur instanziieren, wenn man mit Zeigern auf Strukturen arbeitet? Ja, im einen Fall also die Bibliotheksfunktion, im anderen Fall das Anwendungsprogramm selbst. Insofern ist also gerade diese Directory-Aufgabe eigentlich immer eine sehr interessante Aufgabe, weil sie eben auch sehr, schön will ich jetzt gar nicht sagen, aber sagen wir mal sehr unterschiedlich mit diesen verschiedenen Mechanismen der Sprache agieren. Ja? Und wenn man dann so Sachen wie Sortierung noch dazu nimmt, dann hat man eben auch noch die Funktionspointer und diese ganzen Cast-Operatoren drin. Also in solchen Aufgaben steckt eben nicht nur Systemprogrammierung drin, sondern eben auch sehr viele Elemente von der Sprache und von daher waren die eigentlich ziemlich wichtig. Das andere wesentliche Element, das wir natürlich in der Systemprogrammierung 1 uns angeguckt haben, waren die Prozesse. Also wie erzeuge ich Prozesse, wie starte ich Programme? Ja gut, und mit Threads haben wir ja auch schon agiert und zumindest so ein bisschen mit Semaphoren gearbeitet. Also das ist einfach so ein einfache Koordinierungsmechanismen. Ne? Das waren ja so im Rahmen der Übung die wesentlichen Elemente. Gut, in der Vorlesung hatte ich vorgestellt, wie kommt man von einem Quellprogramm zum laufenden Prozess, also vom Editieren und dem Erzeugen von irgendwelchen .c-Dateien und .h-Dateien, dann das Generieren des Ganzen mit Make typischerweise und dahinter steckt dann natürlich solche Sachen wie der C-Präprozessor erstmal, der eine Vorverarbeitung macht, nicht unbedingt eine Zwischendatei erzeugt, aber man könnte sie generieren, dann der eigentliche C-Compiler, der nicht unbedingt Assembler-Zwischencode erzeugt, aber man könnte ihn sich anzeigen lassen. Also CC und Assembler sind typischerweise natürlich ein Schritt. Also dieser Zwischenschritt in symbolischem Assembler wird natürlich beim Kompilieren nicht explizit erzeugt. Aber man könnte ihn natürlich erzeugen und dann von da weitergehen. Dann diese .o-Dateien, die fertig kompilierte Datei, in der aber noch nicht alle Elemente abgebunden sind, wo also noch offene Referenzen auf irgendwelche Variablen oder Funktionen existieren, die eventuell in anderen Modulen angelegt wurden. Dann Module, die zu Archiven zusammengebaut sind und also mehrere .o-Dateien, die man in einem Archiv oder einer Bibliothek, also diese AR-Sachen sind ja Bibliotheken letztendlich, diese .a-Dateien, indem man also letztendlich Standardfunktionen zusammenfasst und diese Standardfunktionen ihrerseits hängen natürlich auch in irgendwelchen Modulen, da gibt es sicherlich eine malloc.o und alles und eine strings.o und so weiter, also Module, in denen Standardfunktionen hängen und der Loader dann, der die Module, die hier aus den C-Dateien erzeugt wurden, zusammenbindet und sich aus der Bibliothek alle weiteren Module holt, die man braucht, um ein fertiges Programm daraus zu erzeugen. Ja, dieses fertige Programm, dieses A.out-File, das man üblicherweise natürlich dann anders nennt, das kann man dann eben mit dem EXEC-Systemaufruf in den Speicher des Systems laden und vom Betriebssystem ausführen lassen. Ja. Also, gut. Das ist im Prinzip so dieser gesamte Lebenszyklus und dann irgendwann wird dieses Programm Exit aufrufen und dann ist der Prozess auch wieder beendet. Also mit Fork dann eben das neue Erzeugen von Prozessen und mit Exit das Beenden von Prozessen. Gut, und ja, dieser vordere Teil hier, das ist letztendlich alles normale Werkzeuge, auf die oberhalb des Betriebssystems ablaufen und mit denen man halt irgendwelche Dateien erzeugt. Und dieser hintere Teil, das ist dann letztendlich das, was zur Laufzeit innerhalb des Betriebssystems abläuft, wenn man dann eben solche Programme ausführt. Gut. Wichtige Frage ist natürlich auch, warum beschäftigt man sich überhaupt mit Betriebssystemen? Letztendlich sind Betriebssysteme heutzutage ein unerlässliches Werkzeug in allen Bereichen, in denen man Rechner einsetzt. Natürlich gibt es auch Rechner ohne Betriebssystem, wo letztendlich irgendein kleines Programm auf der nackten Hardware läuft. Gerade im Bereich der Mikrocontroller findet man das immer noch vor. Ist aber typischerweise nur in solchen Bereichen noch verbreitet, in denen die Systeme wirklich klein sind. In dem Moment, wo die Systeme ein bisschen größer werden, und da müssen die gar nicht wirklich groß werden, ist ein Betriebssystem sehr schnell ein sehr nützliches Teil. Also ich hatte vor ein paar Monaten eine Diplomarbeit bei Firma Bertrand in Köln. Das ist ein Zulieferer von etlichen Automobilherstellern und die Niederlassung in Köln kümmert sich natürlich zwangsläufig um Ford. Es gibt also Bertrand auch in Ingolstadt, da arbeiten sie mit Audi zusammen. Und Bertrand wollte ein kleines Kästchen bauen. Ich weiß nicht, habe ich es in der Vorlesung schon mal erzählt, dieser Programmer? Nee, okay. Ja, das ist immer das Problem. Ich habe so viele Vorlesungen, wo es um Systemsachen geht und manche Beispiele erzähle ich dann öfters und dann wird es blöd. Gut, also, es ging um ein kleines Kästchen, so diese Größenordnung. War ein Mechatronikstudent, der hat also wirklich das Kästchen, einerseits er hat die Hardware gebaut und er hat die Schaltung entworfen und dann die Software dazu. Und dieses Kästchen sollte so funktionieren, dass man, also Ford hat einfach das Problem, sie produzieren irgendwelche Fahrzeuge und dann stehen die irgendwo am Hafen, bereits auf dem großen Parkplatz und dann stellt man im Werk fest, oh scheiße, da ist für irgendein Steuergerät, müssen wir nochmal ein Software-Update machen. Und bevor man das dann in den Werkstätten machen lässt, wenn die Dinger da ja noch am Parkplatz stehen, mal die Idee ist es doch das Einfachste, da schickt man jemanden rum und der steckt bei jedem Auto dieses Kästchen an die entsprechende Diagnoseschnittstelle ran und das Kästchen programmiert entsprechenden Steuergeräte einfach nochmal um. Ja, also gibt man dem einfach einen Sack voll solche Kästchen mit und der läuft am Parkplatz rum, steckt die überall ran und bis er, was weiß ich, die 20 Stück eingesteckt hat, ist das erste fertig mit dem Programmieren, sammelt das wieder ein und steckt es in die nächsten Autos rein. So, das war so das Szenario. Das heißt, die Dinger müssen klein sein, sollten natürlich auch nicht zu teuer sein, wenn man dann größere Zahlen davon benutzen will. Und man sollte, die sprechen dann halt Protokoll auf dem CAN-Bus vom Auto und man soll einen USB-Stick reinstecken können, auf dem man halt einfach die Dateien und eine Konfigurationsdatei drauf hat, Konfigurationsdatei, in der steht, um welche Steuergeräte es geht und dann halt einfach die Dateien mit den Images für die entsprechenden Steuergeräte. So. Das ist ein kleines Ding, kleine Mikrocontroller drin. Erste Überlegung war, naja, das kann man ja so programmieren. Ja, aber auf dem USB-Stick ist ein Dateisystem drauf. Das muss ja kompatibel, ist zwar ein simples Dateisystem, aber es muss ja kompatibel zu dem PC sein, mit dem man das Ding bespielt. Dann kam man drauf, das Ding hat ja, so ein Auto hat ja mehrere CAN-Busse und dieses Kästchen, der Mikrocontroller, hat mehrere solche CAN-Bus-Interfaces. Das heißt, man könnte zwei Steuergeräte auch parallel bedienen. Das wäre doch ganz schick. Da kann man also aus zwei Dateien lesen und nachdem die Kommunikation über den CAN-Bus sowieso relativ langsam ist, kann man natürlich dann, hat man ein Datenpaket losgeschickt und in der Zeit, bis das ankommt beim Steuergerät und das Steuergerät das verdaut, kann man ja vom USB-Stick das nächste Datenpaket holen und über einen anderen Bus an ein anderes Steuergerät schicken. Ja? Das heißt also, das ist natürlich gut, das können Sie in einem Programm machen, dann nimm das eine, nimm das andere. Man könnte natürlich aber letztendlich auch zwei unabhängige Threads laufen lassen. Ist von der Programmierung her natürlich eine feinere Sache. Ne? Dann haben Sie letztendlich eine Aufgabe, die programmieren Sie einmal und instanzieren Sie zweimal und lassen es in zwei Threads parallel laufen. So, aber das machen Sie nicht mehr ohne Betriebssystem. Ja? Also so ein kleines Ding ist, dann ging es also darum, jetzt brauchen wir natürlich ein kleines Betriebssystem. Ja? Also und gut, es gibt auch sehr kleine Betriebssysteme, die auch so ein paar hundert Kilobyte plus sind. Oder so ein paar 10 Kilobyte plus, also kleines Betriebssystem, bisschen Software drauf und jetzt ist natürlich, dann hat man Pufferprobleme, das heißt, er musste dann auch noch irgendwie koordinieren, also er brauchte auch noch Semaphore dafür und so, ja gut, und sofort ist man eigentlich bei der ganzen Palette von der Veranstaltung hier gewesen, ja, also obwohl es wirklich eigentlich nur ein bisschen Software war und ohne Betriebssystem wäre das ein ziemliches Gehecke geworden, ja. Ich meine, natürlich, Betriebssystem ist auch irgendwie programmiert, das kann man schon, aber am Ende hat man letztendlich dann irgendwo ein halbes Betriebssystem nachgebaut, wenn man ohne arbeiten will, weil man ja auch solche Infrastrukturmechanismen braucht. Ja? Man braucht eine Art von Umschaltung zwischen diesen zwei Aufgaben, die man gleichzeitig erledigen will. Ja? Und das sind halt so Standarddinge, die einem Betriebssystem einfach schon mal bietet. Ja? Gut, also es heißt, man muss wissen, was es ist. Man muss wissen, welche Dienste einem so ein Betriebssystem anbietet. Nicht jeder muss natürlich ein Betriebssystem bauen können. Ja? Wobei man schon sagen muss, also es kommt häufig so das Argument, ja gut, Betriebssysteme kann man kaufen, ne? Kriegt man zu Microsoft, haben die im Angebot, kann man viel Geld ausgeben, bekommt was Riesengroßes und irgendwas tut es dann auch. Aber die Frage ist natürlich, löst es meine Probleme? Ja? Und gerade wenn man sich jetzt mal die deutsche Industrie anschaut, deutsche Industrie baut relativ wenig, wo man so die Standard-Microsoft-Betriebssysteme für einsetzt. Ja? Deutsche Industrie baut vor allem eben so Steuergeräte oder Steuerungssysteme von sehr klein bis durchaus groß, häufig mit Echtzeitanforderungen und solchen Dingen. Das heißt, man hat häufig Spezialzweckbetriebssysteme im Einsatz. Und Firmen wie Siemens, oder eben auch Elektrobit als Zulieferer für die Automobilindustrie, die bauen ihre eigenen Betriebssysteme. Ja? Also nicht wenig von den Studierenden, die bei uns Abschluss gemacht haben, arbeiten heute in Bereichen, wo sie tatsächlich im Alltag mit Betriebssystembau oder Komponenten von Betriebssystemen beschäftigt sind. Ja? Also insofern ist es durchaus etwas, was man in der Praxis brauchen kann, aber natürlich nicht überall brauchen kann oder brauchen muss. Aber was man eigentlich überall können muss, ist, man muss wissen, wie ein Betriebssystem im Prinzip funktioniert und was es für mich als Anwendungsprogrammierer bedeutet, damit umzugehen, welche Effekte es hat. Denn wenn ich überhaupt keine Idee habe, was dieses System darunter macht, dann ist es vor allem immer dann schwierig, wenn ich irgendwo Optimierungen von meiner Anwendung auf bestimmte Gegebenheiten machen möchte. Weil das Betriebssystem halt einfach irgendwo mal dazwischen funkt und dann Effekte entstehen, die ich mir überhaupt nicht erklären kann, wenn ich nicht weiß, was da abgeht. Das heißt also, Betriebssysteme verstehen hilft vor allem dann auch irgendwelche Phänomene zu begreifen, die man eben sich sonst gar nicht erklären könnte. Und eben auch vor allem solche Sachen wie, ist es ein Bug oder ein Feature? Ja, das überhaupt auseinanderhalten zu können. Ja? Und ich meine, Bug und Feature sind ja häufig nicht sehr weit auseinander. Ja? Wichtige Sache ist eben auch dieses Beurteilen von Betriebssystemen im Anwendungskontext, was ja letztendlich gerade bei uns am Lehrstuhl so letztendlich eine unserer großen Spezialitäten oder sagen wir mal Arbeitsbereiche ist, eben Spezialzweckbetriebssysteme, konfigurierbare, adaptierbare Betriebssysteme zu bauen, die man eben an die Anforderungen von Anwendungen auch anpassen kann. Ja? Das Problem ist ja eben, diese General-Purpose-Betriebssysteme à la Windows oder Linux haben halt in aller Regel das große Problem, dass sie zwar sehr viel können, aber viele Problemlösungen, die sie einem anbieten, sind mehr oder weniger schlechte Kompromisse für das, was ich eigentlich erreichen möchte. Ja? Ich meine, gerade Linux-Systeme kann man ja auch recht schön konfigurieren und zurechtschneidern, aber auch das Zurechtschneidern von einem Linux-Kernel ist durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe, und wenn man nicht weiß, worum es da eigentlich geht, ist man dann natürlich auch völlig chancenlos. Ja? Also eben auch, welche Strategien setze ich ein, welche Treiber brauche ich, welche Systemkomponenten brauche ich denn überhaupt, um eben die Anforderungen von bestimmten Systemen zu erfüllen. Gut, was den Aufbau von Betriebssystemen angeht, dazu hat Wojciech diese schöne Schichtenstruktur aufgezeichnet, wo es eben letztendlich von der Hardware über die Mikroarchitekturebene, also die Ebene, auf der die Maschinenbefehle definiert sind, oder unterhalb der, hier die Ebene, auf der die Maschinenbefehle definiert sind, dann hin zur Maschinenprogrammebene, und der wesentliche Unterschied hier zwischen diesen zwei Ebenen ist eben, das hier ist nackte Hardware. Ja, da habe ich eben solche Sachen wie Load-Befehle, Store-Befehle und so weiter. Hier habe ich eine Sache mehr. Auf dieser Ebene habe ich zum Beispiel sowas wie einen Trap-Befehl. Und der Trap-Befehl springt ins System, und das System schaut sich an, was steht in irgendwelchen Registern drin oder vielleicht auch irgendwo auf dem Speicher, und macht abhängig davon was. Ja? Und das ist diese partielle Interpretation. Ja? Also so ein Read-System-Call ist letztendlich erstmal ein Befehl, nämlich der Trap-Befehl. Ja, gut, laufen ein paar Befehle vorne weg, die sagen, an welche Stelle im Speicher soll gelesen werden und überhaupt das, was gelesen werden soll, und natürlich auch von welchem File-Descriptor gelesen werden soll. Aber dann gibt es nur diesen einen Trap-Befehl. Das ist ein Maschinenbefehl auf dieser Ebene, und der triggert letztendlich dann aber eine ganze Sequenz von weiteren Befehlen, die eben zum Betriebssystem-Code gehören. Und dann kommt erst der Return from Interrupt, der Return from Trap, und es geht dann auf der Ebene weiter, und der nächste Maschinenbefehl wird ausgeführt. Also letztendlich im Prinzip beide Ebenen identisch, bloß an dieser Stelle greift eben das Betriebssystem immer wieder mal noch dazwischen. Gut, und dann die Ebenen drüber, eben Assembler-Ebene oder eben die eigentliche Sprachebene. Und wir beschäftigen uns in der Vorlesung eben letztendlich genau mit dem Bereich hier da dazwischen. Was wird hier quasi auf dieser Ebene angeboten, und wie kann man das realisieren, dass das vernünftig funktioniert. Und ein ganz wesentliches Element eben, um zwischen diesen zwei Ebenen zu wechseln, ist natürlich eben, sind diese Mechanismen, um Unterbrechungen und Ausnahmesituationen zu signalisieren. Programmunterbrechungen zeigen letztendlich Ausnahmebedingungen an und bewirken eben diese partielle Interpretation von einem Maschinenprogramm. Und es gibt eben, wir haben diese zwei Arten von Ausnahmesituationen oder Unterbrechungen unterschieden. Einerseits die Traps mit den wesentlichen Eigenschaften, dass sie synchron erfolgen. Das heißt also, sie werden durch einen Befehl oder die Ausführung eines Befehls im Programm ausgelöst. Zum Beispiel durch diesen 0x80, durch den Trap-Befehl selbst im Fall vom Intel-Prozessor. Aber eventuell natürlich auch, und das kennen Sie ja, denke ich, inzwischen zur Genüge, wenn Sie beispielsweise auf eine Speicheradresse zugreifen, die nicht zum logischen Adressraum Ihres Programms gehört. Ja, dann dieser Load- oder Store-Befehl bewirkt dann den Trap, weil eben einfach einer der Operanden eine illegale Adresse ist. Und insofern ist das mit der Vorhersagbarkeit ein bisschen eingeschränkt. Die Traps sind nicht immer vorhersagbar, aber sie sind auf jeden Fall synchron. Das ist eigentlich das ganz Wesentliche, also für mich das ganz zentrale Unterscheidungsmerkmal. Ein Trap, also hätte das Programm diesen Befehl nicht ausgeführt, wäre der Trap nicht passiert. Ja, das ist das ganz Entscheidende. Ja? Hätte das Programm das jetzt nicht gemacht, wäre er nicht passiert. Ja? Insofern ist er auch reproduzierbar, wenn das gleiche Programm mit dem gleichen Zustand, Gesamtzustand, wieder ausgeführt wird, dann wird er wieder an dieser Stelle passieren. Aber gleicher Gesamtzustand heißt natürlich auch, die gleichen Pages sind eingelagert oder ausgelagert und. Also nicht nur der gleiche Zustand in den Variablen des Programms, sondern auch der gleiche Zustand quasi im Gesamtsystem. Ja, dann passiert er wieder. Die Interrupts dagegen sind asynchron. Das heißt, ein Interrupt hat überhaupt nichts damit zu tun, was das Programm gerade macht. Ja, das Programm führt irgendeinen Maschinenbefehl aus und der Befehl ist rum. In der Zwischenzeit hat irgendein Gerät letztendlich an der Leitung gezogen, hat also irgendwo einen Spannungspegel gesetzt und der Interrupt-Controller des Prozessors hat das gemerkt und setzt dann halt irgendwo in einem Prozessorregister einen Flag und quasi bevor der nächste Befehl geholt wird, merkt der Prozessor das und holt nicht den nächsten Befehl, sondern springt in die Interrupt-Bearbeitung. Ja? Es hat also überhaupt nichts mit dem Befehl zu tun, der gerade ausgeführt wurde oder als nächstes ausgeführt wird, sondern es passiert aufgrund eines nicht vorhersagbaren externen Ereignisses. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Mechanismus, weil nur so kann man die Interaktion zwischen Betriebssystemen und Geräten hinbekommen. Aber es führt natürlich dazu, dass ansonsten eigentlich deterministische Programme plötzlich nicht deterministisch ablaufen können. Ja? Denn durch die Interrupt-Bearbeitung wird ja etwas am Gesamtzustand des Systems geändert. Und wenn man natürlich dann am Zustand, und man könnte natürlich auch am Zustand des Programms, das gerade gelaufen ist, etwas verändern und dadurch verhält es sich unter Umständen anschließend anders. Und solange das kontrolliert passiert, ist das ja alles in Ordnung, aber wenn das natürlich unkontrolliert passiert, also die Interrupt-Bearbeitung greift irgendwo rein und das Programm arbeitet weiter und, ja, und irgendwie hat jetzt einen kaputten Zustand, dann ist es natürlich blöd. Ja. Also was wir durch diese Interrupts bekommen, ist das, was man auch Nebenläufigkeit nennt. Also Nebenläufigkeit einfach, Sie haben zwei Abläufe, und in diesen zwei Abläufen gibt es also zwei unabhängige Abläufe, zum Beispiel das normale Programm und die Interrupt-Bearbeitung. Und es gibt zwei Ereignisse, E1 und E2. Und diese zwei Abläufe sind dann nebenläufig, wenn Sie nicht sagen können, ob das Ereignis E1 vor E2 stattfinden wird tatsächlich oder nach E2 stattfinden. Ja, also ob E1 vor oder nach E2 stattfinden wird. Ja. Und bei Interrupts ist es natürlich der Fall, wenn das die Interrupt-Bearbeitung wäre, haut der Interrupt hier rein, ja, springt er hier in die Interrupt-Bearbeitung und hierher zurück, dann findet E2 vor E1 statt. Wäre der Interrupt erst hier angekommen, dann würde erst E1 stattfinden und dann E2. Ja, und das heißt erstmal Nebenläufigkeit. Ja. Und Nebenläufigkeit ist natürlich so lange völlig unkritisch, wie es um orthogonale Zustände geht oder orthogonale Dinge, also voneinander unabhängige Dinge, aber in dem Augenblick, wo man natürlich da auf gemeinsamen Daten arbeitet, hat man natürlich ein Problem. Ja? Das heißt, da muss man das irgendwie synchronisieren und die Abschnitte, die eben gemeinsame Zustände bearbeiten, nennt man dann eben auch kritische Abschnitte und da muss man sich eben drum kümmern. Gott. Also diese Ausnahmebehandlung bringt eben einen Kontextwechsel mit sich, also jede Ausnahmebehandlung bringt einen Kontextwechsel mit sich, also es ist ein abrupter Zustandswechsel, der eben vom unterbrochenen Programm zum behandelnden Programm, wie wir es hier haben, und ob das jetzt eine Signalbehandlung oder eine Interrupt-Bearbeitung ist, ist völlig egal. Man unterbricht den Ablauf hier, macht hier weiter und kehrt hinterher wieder zurück. Gut, das ist die eine Geschichte, um die es da geht, und das andere, was man vor allem mit den Traps eben realisieren kann, ist auch so letztendlich die Nachahmung von Eigenschaften von Hardware durch Software. Also das, was man bei virtuellen Maschinen recht schön machen kann, ist, dass man eben einfach sagt, okay, ich habe Maschinenbefehle, die gibt es gar nicht, die wirken natürlich ein Trap, nämlich diesen Trap Illegal Instruction. Und man springt in das Betriebssystem kann sich angucken, ja, was wollte dann da machen? Ah ja, der wollte den und den Befehl ausführen und dann läuft im Betriebssystem eine interpretierende oder emulierende Routine ab, die diesen Befehl eben nachbaut. Ja. Und insofern ist also die Grenze zwischen Hard- und Software natürlich sehr fließend. Die Frage ist immer, wie viel ist wirklich in der Hardware realisiert und ab wo greift die Software ein? Und durch solche Ausnahmesituationsbehandlungen kann man also diese Grenze auch eigentlich beliebig hin und her schieben. Gut, dann haben wir uns mit Speicher beschäftigt, mit Adressräumen, physikalische Adressräume, Also das ist letztendlich auf Ebene 2, das ist die nackte Hardware, die eben durch die Hardware-Konfiguration definiert ist. Und dann gibt es natürlich auch Adressen, physikalische Adressen, die kann man nicht verwenden, weil da halt einfach kein Speicherchip hinten dran steckt. Ja? Und auf Systemen, also auf ganz einfachen Systemen, also gerade viele Mikrocontroller-Systeme, wo man wirklich nur physikalisch adressiert, muss man da sich im Prinzip auch drum kümmern. Da kann es durchaus passieren, wenn Sie auf eine physikalische Adresse zugreifen, hinter der kein Speicher steckt. Ja, was machen Sie? Physikalische Adresse zugreifen heißt ja im Endeffekt, dass Sie das Bitmuster dieser Adresse auf den Speicherbus legen, ja, und dass der Speicherchip dann antwortet. Wenn es den, also beim Load-Befehl. Ne? Und wenn Sie jetzt eine Adresse hinlegen, für die es keinen Speicher gibt, dann antwortet keiner drauf. Also nimmt der Prozessor anschließend vom Bus das Bitmuster runter, das anschließend kommt. Er weiß ja nicht, dass da keiner ist, der antwortet, sondern er legt halt einfach ein Bitmuster an die Adressleitungen und liest dann von den Datenleitungen. So. Wenn Sie von Pins was lesen, irgendein Pegel liegt da schon irgendwo zwischen, was weiß ich, 0 und 5 Volt oder so. Ne? Also irgendein Rauschen haben Sie in jeder Elektronik. Ne? Rauscht ein bisschen höher, ja, dann haben Sie eine 1, ist ein bisschen weniger, haben Sie eine 0. Ja? Das heißt also, wenn Sie rein physikalisch adressieren und keine weiteren Überprüfungen haben, dann können Sie beliebige Adressen adressieren, egal ob da ein Speicher dahinter steckt oder nicht, und Sie merken es nicht mal. Ja? Aber es funktioniert natürlich dann nicht. Ja? Umgekehrt genauso, ich meine, wenn Sie in eine Speicheradresse was reinschreiben wollen, im physikalischen Speicher, ne, legen Sie eine Adresse an, legen anschließend das Bitmuster an, und das Sie da reinschreiben wollen, und wenn ein Speicher dahinter steckt, dann nimmt der natürlich dieses Bitmuster und überträgt es in den Speicher. Wenn kein Speicher dahinter steckt, dann haben Sie halt ein Bitmuster an den Bus gelegt. Ja gut, und keiner interessiert sich. Ja, es ist weg. Ja? Und wenn Sie von der gleichen Adresse das lesen, ja, dann kriegen Sie Rauschen. Ja? Und das Blöde ist natürlich, gerade bei rein physikalischer Adressierung ohne weiteren Schutz funktionieren solche Programme auch erstmal. Sie verhalten sich halt hinterher irgendwie nicht korrekt, aber Sie haben da keine Probleme erstmal damit. Wenn Sie ein Betriebssystem dazwischen haben, arbeiten Sie üblicherweise mit logischen Adressräumen. Sie haben eine Memory Management Unit, also letztendlich eine Hardware-Einheit, auch die nochmal überprüft, ob so eine logische Adresse, die Sie anlegen, dann auch gültig in eine physikalische umsetzbar ist. Jetzt steht hier, und das ist was, was die Leute häufig verwirrt, bei logischer Adressierung, alle Adressen sind gültig. Im logischen Adressraum ist schon erstmal alles gültig. Ja? Der logische Adressraum ist ja im Prinzip so, der definiert ja die Art der Adressen. Und es ist auch die Frage, auf welcher Ebene befinden wir uns. Auf der Compiler-Ebene sind die logischen Adressen die Variablennamen. Ja? Und dann auf Binder-Betriebssystem-Ebene sind es dann eben die logischen Adressen, die von der Memory Management Unit umgerechnet werden, also vor allem auf Systemebene dann, die von der MMU umgerechnet werden in physikalische Adressen. Und die logische Adresse ist gültig, aber die MMU sagt eventuell, ja, aber da habe ich keine physikalische Adresse dazu, ja, und löst einen Trap aus. Ja. Und ja gut, und dann haben Sie natürlich die Kontrolle, durch den Trap springen Sie ins Betriebssystem, und das Betriebssystem bearbeitet jetzt diese Situation, ja, dass Sie eben eine logische Adresse angegeben haben, für die es eben keine gültige physikalische gibt. Ja. Und üblicherweise wird dann eben der Prozess abgebrochen. Das ist aber dann letztendlich erst ein Mechanismus, der eben durch das Zusammenspiel von MMU und Betriebssystem funktioniert und auf die Weise eben dann auch diese Absicherung erzeugt, dass ein Prozess eben nicht, ohne dass er es merkt, auf illegale Adressen zugreifen kann. Ja? Ohne MMU und Betriebssystem sind Sie genau in der Situation, die ich hier oben geschildert habe. Sie können überall zugreifen und es passiert Ihnen nichts, außer dass Ihr Programm sich halt irgendwie falsch verhält. So, und die letzte Stufe, die virtuelle Adressierung, da werden wir auch in einem der nächsten Kapitel nochmal sehr intensiv drauf eingehen. Das ist im Prinzip die Ergänzung von dem logischen Adressraum, um Bereiche auf dem Hintergrundspeicher, auf der Platte, in die man Sachen auslagern kann. Ja? Und wenn der Hauptspeicher voll wird, dann schmeißt man die Sachen eben auf die Platte. Ja? Das Ganze verwischt sich jetzt nach und nach allerdings, das muss man auch sehen, gerade mit jetzt neueren Hardwareentwicklungen. Die eine Sache ist natürlich, in dem Moment, wo Sie Solid-State-Disk im Rechner haben, können Sie natürlich letztendlich auch die Platte ganz anders adressieren, wie Sie das mit Magnetplatten konnten. Und dann ist natürlich die Frage, ob man da nicht unter Umständen einfach auch andere Arten des Zugriffs verwendet auf Hintergrundspeicher. Und dann sind natürlich auch inzwischen ist der Hauptspeicherausbau von den Systemen natürlich auch inzwischen sehr, sehr groß geworden, sodass in vielen Fällen auch die Frage ist, inwieweit es überhaupt noch sinnvoll ist, großartig auszulagern. Ja, also man kann im Prinzip auch mit normaler RAM-Technologie inzwischen natürlich sehr, sehr große Adressräume eben realisieren. Gut, sodass also eventuell gerade an diesen Konzepten der virtuellen Adressierung auch erst vor dem Hintergrund von 64-Bit-Adressierung sich in nächster Zeit vielleicht doch ein bisschen was auch noch tun wird. Gut. So, dann haben wir über Speicher gesprochen, Speicherverwaltung. Zwei Ebenen letztendlich, auf denen wir die kennengelernt haben. Die Ebene des Laufzeitsystems, haben Sie ja selber das Malloc programmiert mal, so ein simples Malloc. Im Endeffekt also eine Bibliotheksebene, wo die entsprechende Funktionalität in Form von .o-Dateien zum Programm dazugebunden wird. Zur Verwaltung eines lokal vorrätigen Speichers innerhalb des logischen oder virtuellen Adressraums. Die Speicherblöcke, die Sie damit verwalten, können sehr feinkörnig sein. Da können Sie einzelne Bytes allokieren und auch wieder freigeben. Oder eben Strukturen, das ist eigentlich so das Übliche, ne? Dass man also einen Platz für eine Struktur oder ein Feld von Strukturen oder ein Feld von irgendwelchen primitiven Datentypen sich anlegt. Und die Verfahrensweisen, die wir hier haben, orientieren sich häufig an den Programmiersprachen. In der Sprache wie C haben Sie noch so ein Malloc. In der Sprache wie C++ oder Java benutzen Sie natürlich keinen Malloc, sondern haben Sie einfach einen New-Operator, um ein neues Objekt zu instanzieren. Aber wenn Sie ein neues Objekt instanzieren, dann muss natürlich der Speicher für die Instanzvariablen dieses Objekts, für den Zustand, der muss ja auch allokiert werden. Das heißt also, letztendlich der Compiler erzeugt natürlich aus einem New im Endeffekt dann auch einen Aufruf an irgendeine Laufzeitfunktion, die im Wesentlichen diesem Malloc entspricht. Im Gegensatz dazu haben wir die Speicherverwaltung auf der Betriebssystemebene, wo dann eben der global vorrätige Speicher verwaltet wird. Das heißt also im Endeffekt der Speicher, der auch an die ganzen Prozesse verteilt ist. Es wird also, und letztendlich wird der physikalische Speicher, also der tatsächlich vorhandene RAM-Bereich, an der Stelle verwaltet. Die Speicherblöcke, die wir hier üblicherweise verwalten, sind grobkörnig, also Seiten oder sogar Vielfaches von Seiten, also ja gut, auf den Intel-Prozessoren haben wir häufig halt diese 4 Kilobyte großen Pages, wenn man sie nicht eben mit großen Pages arbeitet, also es gibt, sind die 2 Megabyte oder sowas, gibt es als Alternative, aber üblicherweise eben in 4K-Pages und nur in dieser Granularität wird der Speicher eben an Prozesse gegeben. Und auch wenn Sie ein Malloc machen, wenn Sie ein kleines Malloc machen, dann holt er sich vom Betriebssystem erstmal so einen 4K-Block und verteilt da draußen und erst wenn das alles aufgebraucht ist, wird eben der nächste 4K-Block geholt. Und die Verfahrensweisen hier an dieser Stelle orientieren sich ja gut einerseits an Benutzerkriterien vielleicht oder vor allem eben auch an Systemkriterien. Das kommt jetzt wieder drauf an. Systemkriterien an der Stelle eben auch die Frage, gibt es irgendwelche Limits, wie viel Speicher darf überhaupt maximal für einen Prozess vergeben werden und solche Sachen hängen da mit dran. Ja. Und auch ein Benutzer kann sowas natürlich einstellen, kann das unter Umständen eben auch limitieren. Ich weiß nicht, dieses Limits-Kommando kam das irgendwo im Rahmen der Übung mal vor? Also in der Shell, auf Shell-Ebene gibt es ein Limits-Kommando, da können Sie zum Beispiel die maximale Stack-Größe von einem Prozess oder auch die maximale Heap-Größe festlegen. Maximale Stack-Größe ist zum Beispiel wichtig zu erhöhen, wenn Sie rekursiv laufen, weil ja eben auch der Stack-Bereich dynamisch nachgefordert wird. Und wenn Sie jetzt, ja gut, blöd in eine Rekursion reinlaufen und dann Fehler drin haben und Sie haben da als Benutzer kein Limit gesetzt und auch als System kein Limit gesetzt, ja gut, dann allokiert Ihnen natürlich Ihr Prozess Speicher so lange, bis das Betriebssystem nichts mehr hat. Ne? Und im Fall von virtuellem Speicher hat das Betriebssystem natürlich sehr lange was. Ja? Und das kostet natürlich unheimlich Systemressourcen, für einen Prozess ständig Speicher nachzuallokieren. Ja? Die entsprechende Page-Table muss ja ständig ergänzt werden. Und wird natürlich dann auch sehr, sehr groß. Ja? Das heißt, also es ist eine immense Belastung aufgrund von vielleicht einem einfachen Programmierfehler, weil der dann irgendwie falsch in die Schleife reinläuft. Und dann ist es natürlich sinnvoll zu sagen, okay, ich habe ein Kriterium, dieser Prozess braucht maximal, oh Gott, 60, 50, 60, 80, 100 Kilobyte Stack. Und wenn er das erreicht hat, dann sagt das Betriebssystem, jetzt kriegst du nichts mehr. Jetzt gibt es natürlich Anwendungen, die sagen, ich brauche aber mehr. Dann kann man sagen, okay, der Benutzer kann ja vorher beim Betriebssystem anmelden, das Ding braucht, Gott, 20 Megabyte Stack. Und dann gibt das Betriebssystem ihm den auch, weil da hat man sich ja offensichtlich vorher Gedanken gemacht. Ja. Und also auch mit solchen Verfahren kann man an der Stelle arbeiten und das, um da vernünftige Strategien zu fahren, eben einerseits eben unnötige Systemüberlastungen zu vermeiden, andererseits benutzerspezifische Anforderungen erfüllen zu können. Ja, und dann kann ich natürlich auch noch sagen, der Systemadministrator darf diese Limits anders setzen wie ein normaler Benutzer. Und ich könnte mir auch vorstellen in dem Betriebssystem, dass ich für einen Benutzer auch einstellen kann, wie hoch er solche Limits treiben darf und so, über entsprechende Rechtemechanismen oder so. Also Standard-Linux-System hat das jetzt nicht, aber könnte man sich durchaus denken, dass man sowas ermöglicht. Ja, so maximale Limits und Standard-Limits und der Benutzer darf eben bis zu einem maximalen Limit sein persönliches Limit für einen Prozess dann verändern. Gut, dann hatten wir über Dateien gesprochen. Dateien letztendlich einerseits als Aufbewahrungsmittel für irgendwelche Informationen, die man kurz-, mittel- oder langfristig speichern möchte. Und die wesentliche Eigenschaft eben von Dateien ist ja, zumindest von den meisten Dateien, dass sie eben eine bleibende Speicherung realisieren, also für persistente Daten geeignet sind. Das ist nicht bei allen Dateien so. Es gibt ja sogenannte RAM-Disks. Häufig ist das Directory /temp in so einer RAM-Disk untergebracht und wenn der Rechner abstürzt und wieder hochkommt, dann ist das Directory /temp leer. Was normalerweise auch nichts macht, weil das sind ja temporäre Dateien abgespeichert, also welche, für die es keine Garantie gibt, wie lange sie erhalten bleiben. Ja, man legt dort typischerweise Dateien ab, also irgendwelche Zwischendateien während einem Kompiliervorgang oder irgend so etwas. Und wenn der Rechner abstürzt, dann müssen die auch nicht erhalten bleiben. Insofern ist es auch keine gute Idee, selber da Daten hinzulegen, die man länger noch haben möchte. Aber die Daten natürlich auf den normalen Platten sind üblicherweise natürlich dann wirklich persistent gespeichert. Diese Abstraktion Datei, und das war letztendlich eine Idee gerade aus dem Unix-Umfeld, dass man diese Abstraktion auch ja nicht nur eben zur Speicherung von Daten verwendet, sondern dass man letztendlich diese Schnittstelle zu diesem abstrakten Ding Datei auch verwendet, um beispielsweise zwischen Prozessen kommunizieren zu können, also Namepipes. Oder auch um mit Geräten zu interagieren. Ja, was ja letztendlich die Ausgabe von Daten an den Drucker, an einen Dev-Printer, ist ja auch keine Speicherung irgendwo. Ja, im gewissen Sinne natürlich schon, wenn es gedruckt ist, ist es irgendwie auch persistent, aber nicht natürlich im Sinne von normaler Speicherung. Also die Idee jetzt letztendlich, diese Abstraktion einer Datei für all solche Sachen zu machen, ja, war einerseits, denke ich, schon revolutionär, gerade im Unix-System damals, weil man dadurch eben erreicht hat, dass Programme, dass man bei der Programmierung von einem Anwendungsprogramm eigentlich gar nicht wissen muss, will ich jetzt an der Stelle mit wirklich die Daten in eine Datei zur langfristigen Speicherung reinschreiben oder möchte ich sie an einen anderen Prozess weitergeben oder möchte ich sie an ein Gerät weitergeben. Das ist von der Schnittstelle her identisch. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur, dass natürlich die Abstraktion an der Datei mit einer Schnittstelle Open, Close, Read und Write für manche Dinge irgendwo nicht so richtig gut passt. Ja? Also gerade für manche Geräte, mit manchen Geräten will ich anders interagieren. Ja? Und die Frage ist eben, ist es sinnvoll, eben jetzt alle Dinge eben auf dieses Ding Datei zu reduzieren. Und man hat es ja unter Unix sogar noch viel weiter getrieben. Es gibt ja dieses /proc-Dateisystem in den meisten Unix-Systemen inzwischen. Das heißt, in dem Directory /proc finden Sie Dateien und diese Dateien repräsentieren die gerade laufenden Prozesse. Das heißt, sind keine Dateien, sind Directories. Also für jeder Prozess, der erzeugt wird, ist in diesem Directory /proc als wie eine Datei dargestellt. Weiß gar nicht. Hat das macOS eigentlich sowas? Habe ich noch gar nicht geschaut. Nein, ich wollte nicht auf einen anderen Rechner gehen. Ich wollte hier ein lokales Fenster aufmachen. Na? Ne, der hat sowas nicht. Schauen wir uns mal auf dem anderen Rechner an. Wir haben ja vielleicht. Na? Eine Netzwerkverbindung bitte. Ach komm. Geht das jetzt nicht? Ach Mensch. Aber ich fürchte, das geht jetzt auch nicht. Nein. Ich habe auch keine Verbindung gekriegt. Okay, ich glaube, also wenn das jetzt nicht sofort auch geht, dann lassen wir es bleiben. Ha? Okay, also, solche Vorführungen im Hörsaal funktionieren nur nicht, leider nicht immer. Ja. Okay, gut, also jedenfalls dieses Directory/Proxy, Sie finden Directories drunter für jeden Prozess, der gerade läuft, und darunter findet man dann zum Beispiel Einträge, in denen man irgendwelche Prozessattribute nachschauen kann. Man kann auch auf die einzelnen Segmente des Prozesses zugreifen, direkt über Dateieinträge, die da drin stehen. Das heißt, man abstrahiert letztendlich irgendwelche Bestandteile eines Prozesses auch wieder als quasi als Dateien. Wobei man da natürlich echt drüber streiten kann, weil es gibt halt einfach nur mal Dinge in so einem System auch, da ist diese Schnittstelle Open Close Read Write natürlich schon ein bisschen blöd dafür. Ja? Und, aber andererseits ist es natürlich auch eine ganz schicke Sache, weil man halt einfach mit irgendwelchen Standardwerkzeugen sofort darauf operieren kann. Ja? Sie können LS drauf machen und all diese Sachen und es funktioniert einfach. Okay. Ja, also das ist im Prinzip so dieses Abstraktionsmittel für Betriebsmittelzugang, über den man eben zum Beispiel auf Prozessoradressräume zugreifen kann oder eben diese Special Files, über die man an die Peripherie rankommt und solche Sachen. Dateien haben intern numerische Adressen, die sind einfach durchnummeriert, das sind diese Inodes, und vernünftig arbeiten kann man natürlich eigentlich nur mit symbolischen Adressen, also mit Dateinamen. Und da gibt es eben eine Abbildungsfunktion, und das Dateiverzeichnis letztendlich, diese Directory-Struktur, ist im Prinzip eine Art Umsetzungsmechanismus von Dateinamen, von vernünftig strukturierten Dateinamen auf diese Inode-Nummern. Was da dahinter steckt, ist letztendlich das Konzept eines Namensraums. Namensräume sind letztendlich eben Strukturen, in denen man eben solche symbolischen Namen vernünftig verwalten kann, und gibt eben zwei Möglichkeiten, flache Strukturen. Man hat einen Kontext, in dem alle Namen nebeneinander liegen. Das trägt meistens nicht besonders weit, und was wir in der Praxis heutzutage eigentlich immer haben, sind hierarchische Strukturen. Das heißt also ein hierarchischer Namensraum, in dem man einen Pfade hat, um in diesem Namensraum zu navigieren. Kontexte sind also in einem Unix-artigen System dann so solche Sachen wie Directories, und man hat Funktionen, um eben da Namen einzutragen. Das ist im Prinzip das Anlegen von einer Datei in so einem Dateibaum, und die Auflösung, das ist im Endeffekt dann eben die Funktion, die im System intern abläuft, die man eigentlich nie sieht, die beim Zugriff auf eine Datei den Dateinamen umsetzt in diese Einode-Nummer, um dann den eigentlichen Zugriff zu ermöglichen. Und man kann von Namensräumen natürlich auch Hierarchien bauen. Das funktioniert einerseits durch dieses Mounten in einem Unix-Dateisystem, aber man baut solche Hierarchien auch an anderer Stelle. Ich meine, jede URL ist letztendlich eine Hierarchie von Namensräumen, wenn Sie das so betrachten. Ja. Wenn Sie sowas haben wie, was weiß ich, www.cs.fau.de und dann / leere / sp, nehmen wir mal www4, / sp und so weiter. Ja? Dann sind das eigentlich zwei verschiedene Namensräume. Das eine hier vorne ist der Internet-Namensraum. Was Sie hier haben, ist eine Domain-Adresse, wo der Namensraum hier in diesem Teil hier, auch wo die Hierarchie von rechts nach links aufgelöst wird. Ja. DE ist die Top-Level-Domäne, darunter eben FAU, darunter Computer Science für die Informatik, darunter das www4. Ab hier bricht das Ganze und die Hierarchie läuft von links nach rechts. Ja. Irgendwo ist das Root-Verzeichnis für die Seiten auf diesem Webserver und da drin sucht er dann eben quasi die Unterkomponente Leere, da drin die Unterkomponente SP und so weiter. Ja. Also auch so dieses Zusammenbauen verschiedener Namensräume ist eine durchaus übliche Geschichte. Ob das jetzt eine besonders gute Idee ist, ist eine andere Frage. Ja? Man hätte das natürlich auch quasi homogenisieren können und hätte sagen können, /de/fau/cs/www4/leere/sp. Ja? Also einen Pfad quasi machen und die Grenze zwischen den verschiedenen Namensräumen würde verschwimmen. Ja? Auch das könnte man machen, ja? Aber ist eben nicht gemacht. Ja? Durch das Mounten unter Unix macht man das. Da macht man die Grenze zwischen den verschiedenen Namensräumen auf den verschiedenen Partitionen letztendlich völlig unsichtbar. Ja? Also es sind unterschiedliche Konzepte, mit denen man agieren kann. Und ich habe auch schon Systeme gesehen, bei denen konnte man eben zum Beispiel letztendlich diesen ganzen Internetbereich mounten, ja, also den Internet Name Service mounten und konnte dann tatsächlich mit /de/fau und so weiter adressieren. Ja. Konnten Sie auch einen Change Directory nach /de machen und wenn Sie dann LS machen, sehen Sie im Prinzip, ist das quasi eine List-Anfrage an den Name Server für die Domäne .de. Ja. Und Sie sehen quasi darunter dann FAU und Uni Erlangen und TU München und so weiter. Ja. Geht prinzipiell, ja, aber ist immer die Frage, wie es in der Praxis gehandhabt wird. Gut. Dateisystem und Namensräume sind also auch logisch völlig verschiedene Dinge. Ja? Also ein Dateisystem organisiert den Hintergrundspeicher. Namensraum ist erstmal eine viel allgemeinere Geschichte. Sie dient letztendlich der Identifikation von Objekten und wie wir ja hier sehen, offensichtlich nicht nur von Dateien. Ja? So, dann hatten wir über Prozesse gesprochen mit verschiedenen Gewichtsklassen. Federgewichtige, leichtgewichtige, schwergewichtige Prozesse. Ja, also vom Thread, vom leichtgewichtigen User-Level-Thread, also bei den federgewichtigen Prozessen reine Kontrollflüsse, Fäden ohne System-Support. Leichtgewichtige Prozesse mit Isolation vom Betriebssystem her. Das heißt, ich habe die Threads auf User-Level, aber das Betriebssystem verwaltet sie. Ja, es kennt sie, das sind die Kernel-Level-Threads. Und das Schwergewichtige, auch die horizontale Isolation, wo ich also auch zwischen verschiedenen Prozessen die Isolation habe. Ja. Also wo auch die Umschaltung von einem Prozess in den anderen, die Umschaltung in einen anderen Adressraum bedeutet. Ja. Während bei den leichtgewichtigen Prozessen, bei den Threads, Kernel-Threads, ist die Umschaltung von einem Thread auf den anderen erstmal keine Adressraumumschaltung. Ja. Ich habe nur die Adressraumumschaltung zwischen User-Level und Kernel. So, im Zusammenhang mit Prozessen sind natürlich wichtige Themen, die Reihenfolgen festlegen, Aufträge zu sortieren, also letztendlich wann, also bei der Einplanung, welcher Prozess kommt zu welchem Zeitpunkt dran, wie kann man also Ablaufpläne erstellen, um die verschiedenen Ressourcen zuzuteilen und auch die Ablaufzustände von Prozessen zu verwalten, also wann ist ein Prozess bereit, wann ist er laufend, wann ist er blockiert und all diese Sachen. Das ist ein Kapitel, mit dem werden wir uns ab nächste Woche auch nochmal intensiv beschäftigen. Läuft also unter dem großen Stichwort Scheduling. Und Dann das Gegenstück, oder was ist nicht das Gegenstück, die zweite Komponente bei den Prozessen ist natürlich die Einlastung, das Dispatching, die Umschaltung zwischen Prozessen. Auch damit werden wir uns hier nochmal näher beschäftigen. Dann hatten wir uns mit der Koordinierung zwischen Prozessen beschäftigt, im Wesentlichen mit den Semaphoren, diesem abstrakten Datentyp, um einerseits Ereignisse zu signalisieren und andererseits, um auch eine blockierende Synchronisation zwischen Prozessen zu machen. Also das Ereignisse signalisieren heißt an der Stelle im Endeffekt, dass der eine Prozess darauf warten möchte, dass der andere einen bestimmten Punkt erreicht hat. Und diese Synchronisation, blockierende Synchronisation, dass ein Prozess im Endeffekt den anderen vom Zugriff auf einen kritischen Abschnitt ausschließen möchte. Die Basis dafür, diese zwei Operationen P und V. P, um letztendlich ein Semaphor zu belegen und V, um ihn freizugeben. Ne? Also als Franke kann man sich das ganz leicht merken. B, belegen und V für freigeben. Also das V ist ein bisschen komisch, aber Dijkstra war ja Holländer und dort schreibt man freigeben tatsächlich mit V. Ne? Gut. Belegen, ja, und diese Operationen, sie manipulieren nicht negative ganze Zahlen. Das heißt also, das Belegen zieht 1 ab, tut das aber nur, wenn der Wert nicht kleiner 0 würde. Würde der Wert kleiner 0 werden, also ist der Zustand gerade 0, dann blockiert die P-Operation. Und freigeben addiert einfach wieder 1 drauf, erhöht die Variable. Ja? Also das ist eigentlich das Wichtige, was man sich merken muss. P-Operation zieht 1 ab, V addiert 1 drauf und P blockiert, wenn der Semaphor gerade 0 ist. Und, ja, und damit kann man eben diese zwei wesentlichen Sachen synchronisieren, wenn wir uns noch mal kurz daran erinnern. Also ich habe zwei Abläufe, der eine läuft hier und er möchte hier an dieser Stelle darauf warten, dass der andere zu diesem Zeitpunkt bereits das Ereignis E ausgeführt hat. Ja? So, wie mache ich das? Ich habe einen Semaphor, S gleich 0 und ich mache hier einfach ein P auf S. Ja? So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wenn E hier oben stattgefunden hat. Ja, was mache ich bei E? Bei E mache ich einfach ein V auf S. So, wenn zu diesem Zeitpunkt hier das E noch nicht stattgefunden hat, ist das immer vor 0. Der Prozess als Thread wartet hier, so lange bis der hier V macht. Mit V wird ja S1 hochgezählt, S hat den Wert 1 und das würde dann hier deblockieren. Ja? Das ist die Sache, wenn das Ereignis noch nicht stattgefunden hat. Hätte das Ereignis hier oben schon stattgefunden, dann hätte dieser Thread hier ja den Semaphor bereits auf 1 gezählt und damit würde das P hier einfach durchlaufen. Ja, also ganz einfache Synchronisation von zwei Abläufen mit Semaphoren. Ja, und die andere Geschichte war, ich habe einen kritischen Abschnitt, ja, von hier bis hier und der hier auch und ich möchte verhindern, während der hier im kritischen Abschnitt ist, dass der auch reingeht. Ne? Also der will hier irgendeine komplexe Datenstruktur manipulieren und der greift da auch drauf zu. Also macht er hier ein P, also S ist am Anfang 1, P von S, das heißt, er kann drauf zugreifen, das funktioniert, und macht hier ein V. So, und das hat natürlich zur Folge, wenn der hier sein P macht, ja, dann blockiert er hier. Das heißt, das Freigeben hier ist natürlich nicht. Und er blockiert im Prinzip bis hierher und dann kann er weiterlaufen und kann hier wieder sein V machen. Ja? Ja, zu diesem Zeitpunkt, wo der hier V macht, hat er den Abschnitt verlassen. Dadurch wird der Semaphor wieder 1 und damit deblockiert er die P-Operation, die hier so lange aufgehalten wurde. Dann kann der in den kritischen Abschnitt und hier macht er sein V von S. Ja? Das sind also diese zwei Verfahren und das würde ich sagen, das ist absolut essentiell. Das muss man einfach wissen. Ja, ich denke, das ist auch kein Hexenwerk, diese zwei Beispiele, aber das ist so wirklich das Basiswissen über Semaphore, was man mit ihnen tun kann. Gut, das Thema Botschaften, Messages verschicken, das, wenn ich mich recht entsinne, hat Bosch das auch aus Zeitmangel ausgeklammert und deswegen will ich da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Gut, dann gab es noch diese verschiedenen Betriebsarten, da kann man relativ schnell nochmal drüber gehen. Also so gerade beim Stapelbetrieb letztendlich Dinge, die man ja, diese Sachen mit Satellitenrechnern und Hauptrechnern, dass man also Spezialrechner hat, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Ja doch, ist durchaus, gut, hat man jetzt nicht im Sinne von Stapelbetrieb, aber die Entlastung des Hauptrechners durch Spezialrechner für bestimmte Aufgaben ist natürlich eine Sache, die wir auch heutzutage im System haben, gerade durch die, diese GPUs, also die Grafikprozessoren. Ja, ist ja auch so eine Sache, wo bestimmte Aufgaben eben nicht auf der eigentlichen CPU gerechnet werden, sondern an eben eine Spezialeinheit abgegeben werden. Obwohl wir nicht im Stapelbetrieb arbeiten. Also die Idee, die dahinter steckt mit dem abgesetzten Betrieb, ist durchaus so selten nicht. Ja. Überlappte Ein-Ausgabe ist auch eine Sache, die durchaus häufig ist. Direct Memory Access, dass also ein Controller, ein Gerätecontroller eben direkt in den Hauptspeicher reingreifen kann, also ein Ethernet-Controller beispielsweise die Ethernet-Pakete im Hauptspeicher ablegt und erst wenn das Paket da liegt, schickt dann Interrupt und sagt dem Prozessor, du, habt ihr da was hingelegt, bearbeite das mal. Und auch da bekomme ich natürlich eine gewisse nebenläufige Ausführung hin, weil eben das Gerät autonom arbeiten kann erstmal und die normale Bearbeitung durch die CPU nicht stört. Auch eine Sache, die wir durchaus eben nicht nur im Stapelbetrieb haben. Ich meine, Stapelbetrieb heißt ja wirklich Batch-Jobs irgendwo im Rechenzentrum abgeben, werden irgendwann gerechnet. Aber die Konzepte, die aus der Zeit stammen, haben wir immer, heute auch durchaus in normalen Systemen immer wieder, finden wir die vor. Gut, überlappte Auftragsverarbeitung, dass man also im Prinzip schon die nächsten Aufträge reinholt, während man noch an einem arbeitet, das vielleicht nicht so sehr. Abgesetzte Ein-Ausgabe, Spooling ist eine Sache, die wir gerade, wenn man an Druckaufträge denkt, die ganz typisch ist. Ich mache einen Druckauftrag, der wird irgendwo in der Warteschlange gesteckt. Es gibt da quasi Puffer, wo die Aufträge drinstecken und dann gibt es dort ein extra System, extra Prozesse oder sowas, die eben das dann abarbeiten. Gut, und Mehrprogrammbetrieb, also Multiprogramming, dass ich die CPU multiplexe, dass also mehrere Prozesse quasi gleichzeitig arbeiten, das, was wir sowieso im Alltag haben. Gut, mehr Zugangsbetrieb, das ist jetzt dann sind die interaktiven Systeme, mit denen wir typischerweise arbeiten. Das heißt, mehrere Benutzer arbeiten dran. Da stecken natürlich dann auch andere Konzepte dahinter, die ich beachten muss. Also gerade die Isolation von den verschiedenen Aufgaben, die natürlich im Stapelbetrieb nicht so wichtig ist. Wenn ich eine Aufgabe nach der anderen bearbeite, muss ich nicht die Aufgaben voneinander isolieren. Ja? Gut, wenn ich mehr Programmbetrieb mache, muss ich es unter Umständen machen, aber auch nur unter Umständen, je nachdem, ob das Aufgaben sind, die verschiedenen Benutzern gehören oder nicht. Aber wenn es verschiedene Benutzer sind, dann muss ich es natürlich auf jeden Fall. Gut, mehr Zugangsbetrieb, ich habe also Dialogstationen in dem Sinn, also ich habe mehrere Zugänge früher im Sinne von irgendwelchen Leitungen, die man angestöpselt hat und irgendwelche Terminals hingestellt hat. Und konnte auf die Weise mehrere Benutzer gleichzeitig bedienen. Heute typischerweise dadurch, dass man eben übers Netzwerk sich irgendwie anmeldet und auf die Weise bedient wird. Gut. Da gibt es dann so die Unterschiede, Hintergrundbetrieb, dass also Programme im Vordergrund gestartet werden, aber zum Teil dann eben im Hintergrund weiterarbeiten und dort Aufgaben erledigen. Dann die Unterscheidung Teilnehmerbetrieb, Teilhaberbetrieb, Teilnehmerbetrieb, dass die verschiedenen Benutzer ihre eigenen Prozesse starten, so wie wir das normal gewöhnt sind. Während Teilhaberbetrieb heißt, da läuft irgendwo so ein großer Prozess, der reihum die verschiedenen Bedienstationen bedient. Also so gerade bei Banken und sowas, so diesen Transaktionssystem von Banken, war das eigentlich lange Zeit so der übliche Mechanismus. Das war quasi eine Software, alle haben das Gleiche gemacht und dieses Programm hat halt einfach der Reihe nach die Anfragen von den Terminals bearbeitet. Ja? Und war aber im Prinzip quasi nur ein Prozess mehr oder weniger. Ja? Also ein residenter Prozess, der so läuft und der halt einfach dann die Aufgaben der Reihe nach abarbeitet. Gut, Multiprozessorbetrieb hatte Bosch angesprochen, also wenn ich mehrere CPUs habe und dann einfach die Frage, dedizierte Vergabe der CPUs zu bestimmten Aufgaben oder dieses symmetrische Multiprocessing. Das heißt, ich habe eine Queue für meine ganzen Prozesse und die CPUs nehmen sich die Aufgaben dort raus. Ja. Natürlich mit all den Problemen, die dadurch entstehen, also gerade auch wenn ich dann so mit Zeitscheiben arbeite, dass ich jeden Prozess immer nur ein paar Millisekunden laufen lasse und dann nehme ich wieder einen anderen dran, dann ist es unter Umständen eine ganz dumme Idee, wenn ich einen Prozess ein bisschen laufen lasse und ihn dann auch anschließend von einer anderen CPU wieder aufgreifen lasse. Denn so eine CPU hat üblicherweise eine ganze Menge Zustandsinformationen über den Prozess, also in den Caches. Und wenn jetzt eine CPU, und häufig haben CPUs auch quasi Caches für mehrere Kontexte, für mehrere Prozesse. Und wenn eine CPU, sagen wir mal, zwischen drei Prozessen immer hin und her schaltet, dann hat sie trotzdem die Caches für diese drei Prozesse noch parat. Aber wenn natürlich jetzt ein anderer Prozessor so einen Prozess aufgreift, dann hat er natürlich überhaupt nichts im Cache. Das heißt also, das neue Füllen von Caches kann unter Umständen deutlich mehr kosten und länger dauern, als wenn man einfach ein bisschen länger auf einen anderen Prozessor gewartet hätte, bis der wieder frei ist. Ja? Also auch da sind komplexe Überlegungen dahinter, wie man eben, also ob man mehrere Prozessoren oder mehrere Cores auf einem Prozessor symmetrisch betreibt oder ob man Prozesse quasi an Kerne vergibt und an einen Kern vergibt und sie dann nur von dem bearbeiten lässt. Also auch da kann man sich beliebig viel Gedanken zu machen, wie man das im Betriebssystem strategisch vernünftig behandelt. Gut, Echtzeitsystem war so ein bisschen Randthema noch. Im Endeffekt, natürlich muss dann die im Rechner verwendete Zeitskala mit der in der Umgebung übereinstimmen, ja, weil der Rechner ja irgendwelche, quasi in Software irgendwelche Abläufe nachvollzieht und steuert, die in der Realität dann stattfinden. Und man unterscheidet eben drei Arten von Echtzeitsystemen, weiche Echtzeitsysteme oder schwache Echtzeitsysteme, also Soft Real-Time, wo man halt irgendwelche Termine hat, also Zeitpunkte, bis zu denen eine Aufgabe erledigt sein muss und wo man diese Zeitpunkte aber auch verletzen darf. Und das ist tolerierbar. Ja? Also klassischer Fall ist, Sie machen die Übertragung von irgendwelchen Videodaten und dann müssen, wenn Sie da 25 Frames pro Sekunde haben, dann müssen die natürlich eigentlich in der richtigen Geschwindigkeit kommen, ja? Sonst zuckelt Ihr Bild. Wenn es mal nicht ist, dann können Sie zwischendrin von den 25 auch mal einen Frame wegschmeißen. Das fällt eigentlich nicht auf. Ja? Also da, ja, wenn Ihnen mehrere ausfallen, ist ein Problem, aber wenn Ihnen dazwischen mal einer ausfällt, das ist eventuell mal ein leichtes Zucken, je nachdem natürlich, was sich im Bild tut. Aber das ist harmlos. Ja? Also das würde ich sagen, ist schwache Echtzeit. Ja? Ich meine, wir haben Termine, ist ganz klar, und wir verletzen die auch, wenn wir sie nicht einhalten, aber es ist kein Drama. Starke Echtzeit, also Firm Real-Time, heißt letztendlich, dass die Terminverletzungen auch noch tolerierbar sind, aber dann war es halt nichts. Gut, jetzt ist die Frage, weggeschmissener Frame, ist das bereits quasi Abbruch oder war es eine Verletzung? Ja? Das ist vielleicht so ein Zwischending. Aber es gibt also Dinge, wo man dann sagt, okay, gut, dann hat das System halt nicht funktioniert. Ist häufig dann eine ärgerliche Sache, aber ist kein Unglück. Ja gut, und strikte Echtzeit oder harte Echtzeit, das heißt dann im Endeffekt, das ist nicht tolerierbar. Ja? Also ein Sensor meldet Ihnen, Temperatur steigt, hat einen Grenzwert überschritten und Sie haben, was weiß ich, 10 Millisekunden Zeit, Notventil zu öffnen. Ja? Und wenn Sie das nicht tun oder der Druck steigt, Druck ist kritischer Bereich ist erreicht, Sie haben 10 Millisekunden Zeit, das Ventil zu öffnen. Und was weiß ich, sagen wir 15, nach 15 Millisekunden explodiert der Kessel. Ja? Gut, also nach den 15 Millisekunden haben Sie einfach ein Problem. Ja? Da ist das Ding explodiert. Ja? Und ja, das ist dann hart. Ja? Gut. Echtzeitfragestellungen sind insofern eine besondere Geschichte, sind sogenannte querschneidende Belange oder auch so nicht funktionale Eigenschaften von Software. Das ist nichts, was Sie so normal programmieren. Das sind Dinge, die Ihre Software einhalten muss. Und zwar komplett durch. Von der Anwendungssoftware durchs System durch. Ja, es hilft Ihnen überhaupt nichts, wenn die Anwendungssoftware oder wenn das Betriebssystem das einhalten kann und die Anwendungssoftware läuft dann halt an der Stelle in der Endlosschleife. Ja? Oder rechnet unsinnig irgendwas im Kreis rum, zu lange. Das heißt, das Betriebssystem hat den Prozess schnell genug drangenommen, ja, aber er macht nicht das, was er tun soll. Ja? Also das geht auch nicht. Das heißt, die Anwendung muss dann, wenn so entsprechende Sachen signalisiert sind, muss entsprechend agieren und das Betriebssystem muss es natürlich auch sicherstellen. Und diese querschneidenden Belange dann auch wirklich sicherzustellen über den kompletten Software-Stack, und da reden wir ja nicht nur um das, was Sie selber programmiert haben und das Betriebssystem, sondern über Bibliotheksfunktionen, was da alles noch dazwischen hängen mag. Ja? Eventuell noch irgendeine Middleware oder eine Java Virtual Machine und. Ja? Ja? Stellen Sie sich vor, ne? Echtzeitsystem in Java gebaut und der Garbage Collector läuft los. Ja? Und räumt da, ja, in der Zeit, in der Garbage Collector läuft Ihre Anwendung nicht. Ja? Da kann das Betriebssystem sich auf den Kopf stellen, da kann die Anwendung noch so gut sein. Garbage Collector läuft. Ja? Also brauchen Sie natürlich einen echtzeitfähigen Garbage Collector. Ja? Also insofern sieht man, das zieht sich durch alle Ebenen durch und wenn man sowas einhalten möchte, dann muss man das auch beachten und das ist natürlich durchaus eine komplizierte Sache. Okay, was machen wir jetzt in Systemprogrammierung 2? Kurzer Überblick, was uns in den nächsten Wochen bevorsteht. Wir werden uns mit den Themen Prozessverwaltung beschäftigen, also die Einplanung, das Scheduling, die klassischen Fälle, ja, First Come, First Serve und so weiter behandeln und uns auch mal anschauen, was macht denn zum Beispiel so ein reales Unix-System da. Und werden uns dann so mit Sachen, wie realisiert man denn eigentlich Threads? Wie mache ich die Umschaltung zwischen zwei Threads? Das werden wir uns mal anschauen. Dann die Koordinierungsfragen. Wir haben Semaphore schon gehabt. Es gibt natürlich viel, viel mehr. Ja, einseitige, mehrseitige Koordinierung, blockierend, nicht blockierend. Und natürlich, wenn man es falsch macht, die Verklemmungen. Auch das werden wir uns anschauen. Dann gehen wir in die Speicherverwaltung noch mal genauer rein. Adressräume, die MMU vom Pentium schauen wir uns genauer an. Und dann, wie machen wir eben virtuelle Speicherverwaltung? Welche Strategien gibt es da für eine Auslagerung von Seiten und all diese Sachen? Und schließlich Dateisystem. Wie organisiert man den Hintergrundspeicher? Wie ist ein Dateisystem im Detail aufgebaut? Unix-Dateisystem, Windows-NT-File-System und so ein bisschen Sachen noch, Datenverfügbarkeit, RAID-Systeme, Log-Structure-File-Systeme, Journaling-File-Systeme und was es da heutzutage so gibt. Ja, also wir sehen uns wieder nächsten Donnerstag 9:15 Uhr und dann die Mini-Klausur nächsten Donnerstagabend. Bis dann.